ARD. Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.
Es sind super spannende Zeiten gerade.
Ja, mit Modi wird's nicht langweilig.
Es war ein richtiges Feuerwerk.
Ein Podcast von NDR Info.
Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind
Charlotte
und Peter. Wir haben uns schon gefragt, oder wir fragen uns eigentlich jeden Tag, wie häufig kommt der Premierminister in der Zeitung vor? Wie häufig sieht man das Bild?
Ja, es ist gerade die große Modi-Show. Also überall sieht man Modi. Peter, du hast ja auch gerade die Zeitung liegen. Modi weiht diese Brücke ein oder diesen Highway.
Es ist so, dass man Berichte über ihn liest, da sieht man sein Bild. Aber es sind ja vor allen Dingen die Anzeigen, die staatlich finanzierten Anzeigen von der Zentralregierung, aber auch von Bundesstaaten, die von der BJP, also den Hindu-Nationalisten, regiert werden, wo man den Premierminister sieht. Da sieht man dann den Chief Minister, also sozusagen den Ministerpräsidenten des Bundesstaates. Und daneben ist auch noch der Premierminister Narendra Modi. Das heißt, der hat sehr, sehr viel Publicity. Gestern, glaube ich, gab es gerade 10 Züge oder so, 10 neue Schnellzüge, moderne Züge, die übergeben wurden der Öffentlichkeit.
Genau, von Ahmedabad, also der Stadt in Gujarat, in Modis Heimatstadt, nach Mumbai. Und Modi hat die eingeweiht und hat auch dann gleich gesagt, meine letzten vergangenen 10 Jahre, wo ich regiert habe, waren eigentlich im Prinzip nur so eine Art Trailer für das, was jetzt noch kommt. Also daran merkt man ja, was er für eine große Rampe baut, dass er sagt, er ist sehr selbstbewusst, steht da mit stolz geschwenkter Brust und sagt so, ja, er geht davon aus, er wird auch der nächste Premierminister und geht in die dritte Amtszeit.
Es werden übrigens auch ganz viele Flughäfen gebaut, habe ich gehört. 30, glaube ich, war die Zahl. Also ihr hört, wir sind hier wieder auf unserer Dachterrasse. Ist übrigens super angenehm. Ich glaube, so 28 Grad wird es jetzt haben und wir sitzen schon im Schatten. Also wir haben noch schönes Wetter, um auch nochmal die Wetterlage zu berichten hier und auch zu erklären, weshalb ihr jetzt Flugzeuge wieder durch den Podcast fliegen hört. Ja, es war ein richtiges Feuerwerk die letzten Tage und Wochen. Gestern Abend kamen dann gleich 2 Meldungen. Die erste war?
Die erste war, dass Indien einen Raketentest durchgeführt hat. Das war so kurz vor Feierabend. Ich war schon eigentlich dabei zu gehen und zack kam auf einmal die Meldung. PM, also der Premierminister, verkündet großer Raketentest mit einer atomwaffenfähigen Rakete.
Genau, das war eine atomwaffenfähige Rakete mit einem Mehrfachsprengkopf. Das war das Neue. Diese Rakete Agni 5, Agni heißt Feuer, kommt aus Sanskrit, ist auch im Hindi Feuer. Und diese Rakete wurde getestet. Die gibt's eigentlich schon seit über einem Jahrzehnt, aber das erste Mal eben mit so einem Mehrfachsprengkopf. Das kennt man vielleicht aus dem Ukraine-Krieg. Das sind eben so Sprengköpfe, die sich dann aufteilen. Das heißt, die sind ganz schwer zu bekämpfen. Das ist eine Machtdemonstration, ein Zeichen der Stärke und natürlich auch ein Zeichen an die Nachbarn, die aggressiveren Nachbarn, nämlich Pakistan, mit dem man im Streit liegt seit langem schon, und auch China, vor allen Dingen die Volksrepublik China. Also es gibt nicht so viele Staaten, die über solche Waffen verfügen. Das war eine wichtige Nachricht hier und das geht einfach auch darum, dass Indien zeigt, wie stark es ist. Und dann gab es noch eine zweite Nachricht.
Genau, dann gab es die Nachricht, dass jetzt ein umstrittenes Staatsbürgerschaftsgesetz in Kraft getreten ist. Und ich finde es wirklich bemerkenswert, beide Meldungen an einem Montagabend, wo man sich ja fragt, naja, warum verkündet ihr das denn abends? Es geht ja auch immer um Aufmerksamkeit bei solchen Nachrichten, bei solchen ja dann schon Breaking News. Also es lief schon über die Bildschirme, über die Fernseher, dass eben dieses Staatsbürgerschaftsgesetz jetzt in Kraft tritt. Und es ist deswegen besonders, weil es eigentlich schon einige Jahre alt ist.
Genau, Breaking News muss man, glaube ich, erklären. Breaking News sind Nachrichten, die sofort raus müssen, die irgendwie besonders sind, besonders aktuell, besonders sensationell, besonders interessant. Breaking News ist für uns als Korrespondenten immer so etwas, wo wir dann aufmerken. Ja? Es ist nicht immer so, dass Breaking News, die hier in Indien eben ganz wichtig sind, für Deutschland auch wichtig wären. Aber in dem Fall haben wir schon genauer hingehört. dieses Gesetz ist tatsächlich spannend. Das CAA wird es hier genannt, Citizenship Amendment Act, sozusagen eine Ergänzung des Staatsbürgerschaftsgesetzes von Indien. Ja, das lag seit 4 Jahren auf Eis. Das ist verabschiedet worden, schon Ende 2019. Das ist auch schon von Präsidenten damals unterschrieben worden. Es war eigentlich bereit, in Kraft zu treten, aber es musste quasi noch Umsetzungsvorschriften geben. Und die gab es eben nicht. Und das hatte auch einen Grund. Und du hast ja auch schon davon gehört, was der Grund eigentlich war.
Ja, man muss sich das vorstellen, das war eben im Dezember 2019, also vor 5 Jahren sollte das eben eigentlich in Kraft treten. Aber da haben sich eben ganz viele Leute gegen gewehrt und protestiert. Weil im Kern geht es darum, es ist auf einmal eine Verknüpfung zwischen Staatsbürgerschaft und Religion. Weil dieses Gesetz nämlich vorsieht, dass verfolgte Minderheiten in 3 Ländern, in 3 Nachbarstaaten von Indien, in Bangladesch, in Nepal und auch in Afghanistan, dass diese Minderheiten, die verfolgt werden, dass die nach Indien kommen können und hier die Staatsbürgerschaft bekommen. Aber jetzt ist der kleine Einschub. Es geht nämlich nicht um alle Minderheiten, sondern Muslime sind ausgeschlossen. Es geht um Hindus, um Christen, um Jains, um Sikhs, um Buddhisten, um die Parsen. Und dagegen haben dann die Muslime in Indien sehr laut protestiert.
Genau, das kann man so drehen, dieses Gesetz. Das ist, und das sagt auch die Regierung, dass es ein Gesetz ist, dass Menschen, die hier in Indien schon sind und auch schon lange sind, ermöglicht, schnell einen indischen Pass zu bekommen. Es ist eine Gruppe von Menschen, die muss vor dem Jahr 2015 gekommen sein. Also der 31.12.2014 ist der Stichtag. Die muss sich hier in Indien aufhalten und die muss nachweisen können, dass sie aus diesen 3 Nachbarstaaten kommt. Interessant übrigens, Afghanistan wird als Nachbarstaat gewertet. Wenn man in Deutschland auf die Karte schaut, dann wird man sagen, also so viel Nachbarschaft ist das gar nicht. Da ist ja noch Pakistan dazwischen. Nach indischer Lesart ist Afghanistan ein Nachbarstaat mit einer direkten Grenze zu Indien. Und der Teil, wo das indische Militär und die indischen Behörden nicht hinkommen, ist von Pakistan besetzt. Das ist das Umstrittene, sein Teil des umstrittenen Kaschmirs. Und deshalb wird Afghanistan einfach als Nachbarstaat mit einer gemeinsamen Grenze, die aber eigentlich im Augenblick nur fiktiv ist, bezeichnet von Indien. Und die Leute müssen aus diesen Ländern gekommen sein, die müssen es nachweisen können und dann kriegen sie relativ schnell einen indischen Pass. Fast Track sozusagen, auf der Überholspur mit diesem Gesetz und ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes. Und deshalb gab es auch richtige Feiern in Teilen des Landes. Da haben Hindus sich gefreut. Es waren offenbar auch Flüchtlinge. Vielleicht waren es einfach auch Hindus, die gesagt haben, ja, das ist ein Zeichen an uns, weil auch Hindus, die zum Beispiel aus Pakistan geflohen sind, können jetzt ganz schnell einen Pass bekommen. Das heißt, auf der einen Seite ist es ein Gesetz, das Menschen umarmt, die hier sind. So kann man das sehen. Sie kann das sehr positiv sehen. Aber das Interessante ist eben, dass das eine Gruppe, eine sehr große Gruppe, ausgeschlossen ist durch ihre Religion. Und kennst du den Hintergrund auch?
Ja, das ist natürlich eine maximale Diskriminierung, weil die Modi-Regierung, die hindu-nationalistische Partei, sie verfolgt diese Hindutva-Ideologie, die ganz klar sagt, Hindus first, wir sind hier ein Land für Hindus. Und das diskriminiert eben diese vielen Muslime, die illegal auch in Indien leben, schon seit Jahren. Zum Beispiel die verfolgte muslimische Minderheit aus Myanmar, die Rohingya, von denen eben viele nach Bangladesch fliehen, aber eben auch es viele in Indien gibt. Und offenbar missfällt das der hindu-nationalistischen Regierung, dass sie sagen, wir wollen im Prinzip einen Hebel haben, um diese illegalen Geflüchteten des Landes zu verweisen. Und dann ist es natürlich praktisch, dass man davor sagen kann, hier aber Hindus oder verfolgte Christen oder Sikhs, die können gerne bleiben. Die haben diese beschleunigte Einbürgerungsmöglichkeit. Aber für Muslime gilt das eben nicht.
Es war übrigens im Hintergrund, habt ihr vielleicht gehört, ein Feuerwerk. Das ist auch manchmal tagsüber so mit kleinen Raketen. Man sieht es nicht, aber man hört es. Also es war keine Schießerei, glücklicherweise, sondern lediglich ein Feuerwerk. Ja, es schließt die Muslime aus. Ich war damals im Land, als dieses Gesetz gerade verabschiedet worden war und als Proteste anfingen. Ich habe damals auch ein Hintergrundgespräch geführt mit einem der führenden Politiker der BJP, also der Hindu-Nationalisten. Ein ganz angenehmer Mensch, mit dem habe ich lange gesprochen. Und auch Kollegen waren noch dabei und Kolleginnen. Und wir haben ihn eben auch gefragt, warum sind Muslime ausgeschlossen? Und da stellte sich raus, dass es eigentlich nicht so unmittelbar war, dass man gesagt hat, keine Muslime. So hat er es begründet, sondern hat gesagt, naja, wir haben es definiert. Was ist eine religiöse verfolgte Minderheit? Also es ist relativ kompliziert. Also erstens mal muss es eine Staatsreligion geben in einem Land. In Pakistan gibt es eine Staatsreligion, das ist der Islam. In Afghanistan gibt es eine Staatsreligion, das ist der Islam und auch in Bangladesch. Aber eine verfolgte Minderheit kann nur ein Glaubensbekenntnis haben, das ein komplett anderes ist. Das heißt, wenn es Sunniten und Schiiten sind, also Muslime insgesamt, dann funktioniert das nicht. Wenn die Staatsreligion eben der Islam ist und ich bin Hindu in dem Land, dann ist es jemand, der geschützt wird. Und deshalb ist es zum Beispiel auch so, dass die Rohingya rausfallen. Die Rohingya sind zwar eine bedrohte Minderheit, eine verfolgte religiöse Minderheit auch, aber Myanmar hat keine Staatsreligion. Deshalb fallen zum Beispiel auch die Tibeter raus, weil die Tibeter nämlich in China sind und in China gibt es auch keine Staatsreligion. Und über solche Definitionen hat man einfach die Muslime ausgeschlossen. Das war ein Trick, aber eigentlich weiß man, was damit gemeint war.
Ja, es ist tatsächlich sehr kompliziert und man muss sich da einfach mal erstmal reindenken. Also zum Beispiel auch die Hazara, die muslimische Minderheit der Hazara, die schon seit Jahren vielleicht hier auch in Indien leben, die haben keine Chance auf dieses schnellere Einbürgerungsverfahren, weil sie eben muslimisch sind. Also der Blick ist tatsächlich nicht sehr differenziert, auch wenn die BJP so Sätze sagt wie Count on India as your natural homeland. Aber das meint eben nur diejenigen, die eben vor allem Hindus sind oder eben Angehörige anderer Religionen, ausgenommen dem Islam.
Ich finde es so ein typisches Beispiel für die Politik der indischen Regierung, wo man das von zwei Seiten betrachten kann. Man kann es so sehen wie die Regierungspartei. Man kann sagen, das ist ein Indien der offenen Arme. Hier werden Leuten Pässe gegeben, die sonst noch länger warten müssten oder die gar keine Chance hätte, sondern wir gehen auf die zu. Aber man kann es auch aus der muslimischen Perspektive sehen, nämlich, dass man sagt, ja, ihr schließt uns aus. Ihr macht so komplizierte Definitionen im Hintergrund, dass wir ausgeschlossen sind. Man merkt die Absicht und ist verstimmt. Man merkt, was eigentlich dahinter steht. Und es heißt dann auch immer in einem Atemzug, und damals war das so, bei der Diskussion um dieses Gesetz hieß es immer, Illegale werden dann abgeschoben. Und das ist quasi der nächste Schritt, dass die Muslime, die hier in Indien sind und die aus diesen Nachbarländern gekommen sind und möglicherweise auch vor einem Jahrzehnt oder vor 15 oder 20 Jahren gekommen sind, dass die plötzlich Angst haben müssen um ihren Aufenthaltsstatus. Wir haben gerade einen Vergleich aus Pakistan. Ich will Indien nicht mit Pakistan vergleichen. Indien ist wirklich ein anderes Land. Trotzdem sehen wir ja gerade in Pakistan, da sind die letzten Monate plötzlich Menschen abgeschoben worden. Afghanen, Afghaninnen aus Pakistan, weil man gesagt hat, ihr habt ja gar keinen Aufenthaltsstatus, ihr seid ja illegal da. Obwohl das Menschen sind, die teilweise 30, 40 Jahre in Pakistan sind. Wenn du nicht dauerhaft einen festen Aufenthaltsstatus hast, eine Garantie, dass du bleiben darfst, kann der Tag kommen in dieser Region Südasien, wo eine Regierung sagt, wir wollen euch nicht mehr hier haben. Also die Ängste finde ich jetzt nicht komplett unbegründet.
Und das, obwohl ja die indische Verfassung sehr wohl sagt, dass Indien ein säkularer Staat ist, also es frei Religion keine Rolle spielen sollte. Und jetzt gab es auch Kommentare, die gesagt haben, dieses neue Gesetz verstößt gegen verschiedene Artikel, zum Beispiel gegen den Artikel für die Gleichheit vor dem Gesetz oder dass es eben verboten ist, Menschen zu diskriminieren aufgrund ihrer Religion. Und das ist ja auch eben der Grund, warum vor allem viele Muslime protestiert haben vor 5 Jahren. Wir können ja nochmal den Rückschritt machen, warum es eben so verzögert wurde, dieses Gesetz, jetzt bis 2024. Peter, du hast es schon erwähnt, du warst ja damals, dann 2020, bei diesen Protesten. Was haben die Menschen dir denn da gesagt? Wie war da die Stimmung?
Das war so ein bisschen Volksfeststimmung. Das war in Shaheen Bagh. Das ist gar nicht so weit weg vom Studio, so eine halbe Stunde Autofahrt im Südosten von Delhi. Da haben Frauen, vor allen Dingen Frauen waren es, die Straße blockiert. Und Sie haben das nicht einen Tag gemacht, Sie haben das nicht eine Woche gemacht, Sie haben das über Monate gemacht. Das ging ganz, ganz lange. Da waren Zelte aufgestellt, es war eine breite Straße, haben ein riesiges Zelt aufgestellt. Die Polizei hat es hingenommen und die Stadtverwaltung, und die haben das einfach blockiert und jeden Tag protestiert. Wir sind da hingekommen, es war ein normaler Tag, trotzdem war Volksfeststimmung, es waren auch viele Männer da, es wurden Parolen skandiert, es saßen Frauen da. Und das Interessanteste und das Eindrucksvollste für mich war, es kam immer zwischendurch auch Rednerinnen, die Ansprachen gehalten haben und auch die Leute ermutigt haben. Es kamen Anwohner, die auch Essen ausgegeben haben. Es gab einzelne Zelte, so Essenszelte. Es gab auch so eine medizinische Versorgung. Es war alles darauf angelegt, dass die ganz lange sind. Die lagen auch auf so Matten drauf. Die konnten da auch schlafen und die haben sich abgewechselt. Die sind natürlich auch mal nach Hause gegangen, aber es war immer jemand da. Und das Eindrucksvollste waren die alten Frauen. Da war eine Gruppe von alten Frauen, von alten muslimischen Frauen, die eine große Würde auch ausgestrahlt haben. Die waren 70, die waren 80, die waren fast 90. Wir haben mit einigen gesprochen. Deepika war natürlich dabei, die hat für mich übersetzt. Und die haben einfach gesagt, ja, wir haben Angst, wir haben weniger Angst um uns. Wir haben Angst um unsere Kinder und unsere Enkel. Was wird mit diesen Menschen, was wird mit denen sein in diesem Land? Was wird nächstes Jahr sein? Was wird in 5 oder 10 Jahren sein, wenn wir gar nicht mehr da sind? Und die haben Angst, dass sie verdrängt werden, dass sie marginalisiert werden, an den Rand gedrängt werden oder dass sie sogar vertrieben werden. Weil es gab nämlich einen ganz wichtigen Punkt. Es gab ein sogenanntes Bürgerregister. Damals gab es es nur in Assam, in einem Bundesstaat im Nordosten Indiens. Und in dieses Bürgerregister ist man nur gekommen, wenn man nachweisen konnte, dass man zu Recht im Land ist und dass man auch die indische Staatsangehörigkeit hat. Also es war so ein Weg, quasi die Bevölkerung auch zu spalten und klar zu sagen, auch Leute, die hier 10, 20, 30 Jahre da sind, haben noch kein Recht. Wenn die da in diesem Register nicht drin sind, dann wissen wir genau, wer illegal ist. Und dann wurde denen auch von manchen Politikern gedroht, dass sie dann abgeschoben werden. Und damals gab es die Diskussion, ob dieses Bürgerregister auf ganz Indien ausgedehnt wird. Und das zusammen mit dem Staatsbürgerschaftsgesetz hat die Menschen so beunruhigt, hat die Muslime so beunruhigt und hat diese Demonstrationen, diese Blockaden auch erst ausgelöst. Und es ging ja dann auch noch weiter.
Genau, also der Protest, die haben ja erstmal geschafft, dass es eben verschoben wurde. Sie haben es rausgezögert, dass dieses Gesetz in Kraft tritt. Aber es wurde dann noch gewaltsamer, ne?
Ja, es wurde gewaltsamer, auch in den ersten Wochen des Jahres 2020. Es gab Studentenunruhen, es gab auch Proteste an Universitäten, an der Islamischen Universität hier in Delhi. Es gab auch die ersten Zusammenstöße mit der Polizei. Und im Februar 2020 hat Delhi Unruhen erlebt, wie es sie selten gesehen hat in den letzten Jahren. Es nennt sich hier Communal Violence, also Unruhen in den Gemeinden, in den Stadtvierteln. Es waren teilweise sowas wie Pogrome. Es gab mehrere Tote, es wurden Häuser eingerissen, es wurden Häuser abgebrannt. Es war ganz, ganz schlimm. Es war wirklich ein schlimmer Zustand. Und es hat auch eine Weile gedauert, bis es wieder ruhig wurde und dann eben im Prinzip ausgebremst wurde, auch durch die Corona-Pandemie.
Ja, daran sieht man ja auch, was für so ein Gesetz auslöst, nämlich die tiefe Spaltung und diese Verstärkung dieser Spaltung der Gesellschaft. Also dieses Wir gegen die, Hindus gegen Muslime, anstatt dass die Regierung vielleicht sagt, so mehr auf das setzt, was alle Menschen verbindet. Das sind ja alles Inder. Man muss ja nochmal sagen, vielleicht ist das nochmal gut an dieser Stelle, dass es ja 200 Millionen Muslime gibt in Indien, die hier ganz legal, die sind hier geboren, die sind einfach Staatsbürger. Und das geht natürlich auch gegen die, wenn man eben so ein offenkundig antimuslimisches Gesetz erlässt.
Genau, und das wirft eben auch die Opposition der Regierung vor, auch die Kongresspartei und auch die muslimischen, viele muslimische Organisationen, nicht alle. Es gibt auch welche, die sagen, was wollt ihr denn? Aber man muss natürlich auch sehen, dass es Muslime in diesem Land gibt, die meisten haben ja einen indischen Pass. Das heißt, die gehören zu den Besitzenden. Die sind nicht in prekären Verhältnissen. Und da gibt es auch welche, die sagen, naja, also unsere armen Cousins, unsere armen muslimischen Cousins, die da von irgendwo herkommen, ob das jetzt Rohingya sind aus Bangladesch oder ob das jetzt andere muslimische Minderheiten aus Pakistan oder Afghanistan sind, das ist denen dann weniger wichtig. Und deshalb sind die natürlich in einer anderen Position. Und deshalb hört man auch muslimische Stimmen, die sagen, was Was wollt ihr denn? Das ist doch ein schönes Gesetz.
Ja, und wenn man sich jetzt überlegt oder wenn man sich fragt, warum hat die indische Regierung denn gerade jetzt diese Woche beschlossen, dieses Gesetz endlich in Kraft treten zu lassen, dann hatten sie ja seit zwei Jahren machen können, seit dem Ende der Corona-Pandemie, ist es einfach sehr auffällig, dass das jetzt genau an der Woche ist, wo wir die ganze Zeit hier in Delhi oder in Indien auch darauf warten, dass endlich der Zeitpunkt der indischen Wahlen verkündet wird. Also es wirkt fast gerade noch so, als wenn die indische Regierung das gerade noch implementieren wollte und als Nachricht an die Wählerinnen und Wähler hier, wir haben das jetzt durchgesetzt, was wir versprochen haben.
Genau, und diese Wahlen, das ist eben das Spannende. Also viele 100 Millionen Inderinnen und Inder sind zu Wahlen aufgerufen. Die sind auch schon sehr bald, aber man weiß noch gar nicht genau, wann die sind. Wann die anfangen, das zieht sich ja über Wochen, wann die anfangen und wann die aufhören. Ich war vor ein paar Tagen bei einer Pressekonferenz oder bei einem Hintergrundgespräch der mächtigen Wahlkommission mit Studioleitern, Büroleiterinnen von ausländischen Medien. Da waren alle vertreten. Da waren die großen Nachrichtenagenturen, AP, AFP, Reuters da. Da war die New York Times, die Washington Post, da war die Deutsche Welle. Ich war für die ARD da. Es war auch Russia Today da zum Beispiel und andere russischen Medien. Es war eine ganz große Runde und da saß dann vorne der Chief Election Commissioner, also der oberste Wahlkommissar, und er hatte seine Deputies, seine Stellvertreter neben sich. Und da wurde eben gesagt, wir werden das bald verkünden. Sie haben viel zu den Wahlen erzählt, was die Schwierigkeiten sind, Wahlen zu veranstalten in diesem Land und dass sie eben das alles aber sehr, sehr akkurat machen wollen. Und von dieser Wahlkommission, die eben so eine große Bedeutung eben hat, gerade wenn Wahlen stattfinden, gibt es einen Verhaltenskodex. Und in diesem Verhaltenskodex gibt es auch einen Unterpunkt für die Partei, die an der Macht ist. Und da ist ganz klar, da steht zum Beispiel drin, dass Minister offizielle Besuche nicht mit Wahlkampf verbinden dürfen. Da steht dabei, dass sie auch die offizielle Maschinerie, steht da, und Personal, also Beamte und auch die Ressourcen des Ministeriums nicht für Wahlkampf verwenden dürfen oder einsetzen können. Also auch keine Flugzeuge, keine Autos etc. Und auch keine Wahlwerbung machen dürfen, keine Veranstaltungen in Amtsgebäuden etc. Und dass auch Wahlanzeigen bzw. das Anzeigen, die als Wahlkampf verstanden werden können, und auch das, was wir die letzten Wochen massiv gesehen haben, dass das alles nicht mehr zulässig ist und dass das jetzt weg ist. Und so versteht man auch, dass die Regierung noch am Montagabend so ein Feuerwerk abgeschossen hat mit verschiedenen Dingen, die gemacht werden, die angekündigt werden, die umgesetzt werden, was alles im Prinzip bei der Regierung einzahlt, was man alles als Wahlkampf verstehen könnte, als Wahlkampfmaßnahmen, was aber jetzt, wenn der Termin bekannt gegeben wird, schlagartig zu Ende ist.
Genau, und manche, wenn man sich so Kommentare durchliest, auch in den sozialen Medien, vermuten auch, dass es vielleicht auch, das Ganze ist vielleicht auch eine Ablenkung, weil nämlich noch eine Sache droht quasi der BJP, der Hindu-Nationalistischen Partei, denn das oberste Gericht von Indien hat ja verfügt, dass sie bis Freitag 17 Uhr, das ist die Deadline, müssen alle Parteien ihre so quasi Wahlspenden offenlegen, Wahlanleihen, und möglicherweise, das vermuten eben manche, dass das jetzt alles ablenken soll vor diesem Thema.
Genau, es geht um die Parteienfinanzierung. Das war lange Zeit so. Es gibt so eine Anleihe, die man Bond, Electoral Bond heißen die. Da konnten Finanziers von Parteien sich dahinter verstecken lange Zeit. Dann hat jemand dagegen geklagt. Es gibt in Indien ein sehr mächtiges Informationsfreiheitsgesetz. Und dann hat das oberste Gericht jetzt vor einigen Tagen eben gesagt, das muss alles offengelegt werden. Die Bürgerinnen und Bürger haben Anspruch darauf zu erfahren, wer die Parteien finanziert. Und jetzt denken sich ganz viele Leute, es geht vor allen Dingen um die regierende BJP, um die Hindu-Nationalisten. Und da wüsste man schon gern, wer denen Millionen für den Wahlkampf gibt, also wer die Großspender sind. Und deshalb, genau, ich habe eine Karikatur vorhin gesehen, da hat der Zeichner genau das so gemacht. Also alle gucken auf das Ergebnis dieser Parteienfinanzierung. Plötzlich gibt es Raketen außenrum. Ich weiß nicht, ob die Raketen, die wir gerade gehört haben, was damit zu tun haben, maybe, die uns abgelenkt haben ja auch. Raketen, dann geht es um eine richtige Rakete, diese Interkontinentalrakete mit einer ganz modernen Technik. Dann geht es um das Staatsbürgerschaftsgesetz, dann geht es um die neuen Züge, die es gibt und die Leute gucken in eine andere Richtung und man lenkt quasi davon ab. Und das, böse Zungen sagen, das ist alles inszeniert, damit die Leute nicht so genau auf die Parteienfinanzierung schauen. Wir werden es sehen.
Genau, also aber ich habe auch schon den Eindruck, der Countdown hat schon längst angefangen vor der Wahl, Wahlkampf, dass hier alle schon genau in dem Modus sind. Und ja, ich bin sehr gespannt, wann denn die Wahlen jetzt stattfinden, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass so ein Riesenland eben noch nicht weiß, wann diese Wahlperiode ist. Wie wir in Deutschland ja wissen, immer an dem einen Sonntag in dem Wahljahr. Also ich bin gespannt, wann sie es denn endlich verkünden.
Das soll eigentlich sehr, sehr bald sein. Es war zunächst die Rede von Mittwoch. Könnte sich jetzt vielleicht sogar verzögern. Ich weiß es nicht. Diese Woche erwarten wir das eigentlich und dann ist alles anders offenbar. Das werden wir sehr genau beobachten, was dann noch an Wahlwerbung kommt und ob da Wahlwerbung dabei ist, die auch mit der Regierung zu tun hat. Es sind super spannende Zeiten gerade, super interessante Zeiten. Ja, deshalb sind wir ja auch hier.
Ja, mit Modi wird es nicht langweilig.
Da ist auf jeden Fall garantiert, dass wir da immer Neuigkeiten haben.
Wenn ihr Themenhinweise habt, Anregungen, wie verfolgt ihr vielleicht auch Indien, Modi aus der Ferne oder auch aus Indien, schreibt uns wie immer gerne an neudeli@ndr.de, an die E-Mail neudeli@ndr.de.
Genau, und ansonsten wünschen wir euch noch eine interessante, schöne und auch spannende Woche. Tschüss.
Ciao.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info. NDR Info. Der Hintergrund.
Ich war damals Angestellter des IKRK, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, und habe mit eigenen Augen gesehen, wie die Minen Zivilisten verstümmeln.
Sie sind nahezu weltweit geächtet. Und doch verseuchen über 100 Millionen Landminen ganze Landstriche und gefährden Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Eine unkonventionelle Idee gibt Hoffnung.
Ich habe mich mit diesem Minenräumer in einem Restaurant unterhalten und er malt auf eine Papierserviette eine Zeichnung und sagt, kannst du mir nicht eine Maschine bauen, die kleinen Explosionen standhält? Eine Art gepanzerten, ferngesteuerten Rasenmäher.
Der sogenannte Digger erschüttert die Erde und gräbt sie um. Er bringt damit Landminen kontrolliert zur Explosion. Wie man die Welt von Landminen befreit. Unser Thema in der Reihe Hintergrund. Jederzeit abrufbar in der ARD-Audiothek.